Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Name ist Erik Leimann, ich bin Journalist, genauso wie mein Gegenüber Jan Freitag. Und wir sind die Leute, die berufsmäßig zu viel Fernseh schauen. Und deswegen machen wir schon seit einem knappen Jahr den Podcast Die Fernsehkritik, der Podcast. Und heute stellen wir uns neu auf und starten nochmal neu. Jan, was machen wir denn?
Ach, im Grunde machen wir dasselbe wie vorher. Wir machen es nur ein bisschen besser. Wir machen es ein bisschen anders gebrandet. Wir versuchen ein bisschen besser auf den sozialen Medien und den digitalen Plattformen präsent zu sein, dass ihr uns besser findet, dass ihr uns besser folgen könnt und dass wir auch eine andere Regelmäßigkeit reinbringen. Das heißt, wir kriegen einen neuen Modus.
Genau.
Nicht mehr wie vorher so 4, 5, 6 Formate in einer Folge pro Monat und das dann über eine Stunde ausgewalzt, sondern jetzt eher so 3, vielleicht auch mal eine mehr, vielleicht mal eine weniger, je nach Relevanz. Und das dann ein bisschen kürzer dafür alle 2 Wochen, das ist der Plan.
Genau, der neue Rhythmus, ihr habt Jan und mich ein bisschen häufiger auf dem Ohr, alle 14 Tage. Heute starten wir, ein bisschen verspätet, weil wir den Podcast-Relaunch ein bisschen vorbereiten mussten, mit 3 Formaten. Und wir würden euch jetzt einfach mal zum Start bitten, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert diesen neuen Podcast, auch einer noch, der Fernsehpodcast. Folgt uns bitte auf den sozialen Medien unter dem Namen auch eine noch sind wir bei Facebook und Instagram zu kriegen. Ihr könnt uns auch ganz neu Mails schreiben mit Fragen, Anregungen, Kritik, sonstigen Dingen unter dem schönen, einfachen Namen fernsehpodcast@web.de. Da freuen wir uns, wie gesagt, über Lob, Verbesserungsvorschläge, Fragen. Und was ist der Grund? Der Podcast hier ist werbe- und sponsorenfrei. Und damit wir irgendwann vielleicht wenigstens die Umkosten rausbekommen, bräuchten wir noch ein paar mehr Hörer. Und die werden eben durch solche Kommentare und Bewertungen auf auch eine noch, der Fernsehpodcast, aufmerksam. Und dann wird man uns noch ein bisschen verstärkt hören. Ja, Jan, wir legen los. Und außer der Reihe, sonst haben wir ja oft Sachen, die dann in den nächsten Tagen oder in der Woche oder sowas starten. Und weil wir so ein bisschen schlafmützig hier in den Januar gegangen sind, haben wir 3 Themen. Und zwar, wir reisen mit Pamela Anderson und Mötley Crüe-Drummer Tommy Lee durch die 90er mit der Miniserie Pam and Tommy bei Disney+. Die startet tatsächlich erst nächste Woche. Dann, wir reden über eine deutsche Serie, die schon letzten Freitag gestartet ist, über die aber sehr viel geredet wird und das, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil es sich dabei um eine 2. Staffel handelt. Der Pass mit Julia Jentsch und Nikolas Ovtcharek ist zurück bei Sky. Viele von euch kennen es vielleicht auch vom ZDF, da läuft es ein bisschen verspätet. Ich denke mal, wird jetzt auch wieder der Fall sein. Als drittes Thema haben wir heute noch etwas, das schon linear im ZDF gelaufen ist, mit sehr großem Erfolg übrigens, was mich persönlich recht überrascht hat. Aber man kann das natürlich noch lange in der Mediathek sehen. Das Fernsehspiel, die Wannsee-Konferenz von Matti Geschonek. Ja, von der Wannsee-Konferenz nun der schwierige Spagat zurück zu Pamela Anderson. Jan, hättest du gedacht, wenn du gelesen hättest, oder vielleicht hast du es ja auch gelesen, es gibt ein Biopic über Pamela Anderson und Tommy Lee. Hättest du gedacht, das gucke ich mir mal an?
Ich hätte es wahrscheinlich so intuitiv getan, weil ich früher so in den frühen 90er Jahren großer Mötley Crüe-Fan war.
Ach, ich dachte, du wärst Baywatch-Fan gewesen, hätte ich jetzt gedacht.
Nee, ich habe
dann hättest du mich tatsächlich überrascht.
Ja, das ist, ich überrasche ja gerne mal, damit schaffe ich es nicht. Ich habe Baywatch tatsächlich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie eine ganze Folge gesehen. Ich habe aber zum Beispiel auch nie eine ganze Folge vom, wie hieß noch das, mit Kit und David Hasselhoff. Ding Dong.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto. Knight Rider. Habe ich nie eine Folge von gesehen.
Du sagst mir jetzt, du hast in deinem ganzen Leben noch nie eine Mötley Crüe-Platte durchgehört.
Ich habe sogar mehrere Platten, wenn nicht sogar alle. Weil ich bin also zumindest okay. Die frühen. Ich war eine Weile lang auch so im Verhältnis zu meiner eigenen Haarlänge Fan von Hair Metal. Das ist ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Aber es ist auch eins, über das ich mittlerweile sehr offen mit meinem Psychiater sprechen kann. Und deswegen hätte ich das, glaube ich, schon geguckt, alleine weil ich das, weil Tommy Lee tatsächlich, war auch Schlagzeuger, ein großes Idol von mir als Drummer war. Und ich hätte es geguckt, auf jeden Fall.
Super, also für mich gilt das Gleiche oder noch weniger, weil ich habe weder ein Mötley Crüe-Album gehört. Ich glaube, ich habe mal im Sprachreisen-Austausch in England, haben wir mal einen Songtext, der sehr einfach war,
alles sehr
übersetzt.
Rock'n'Roll-Tag.
Und ich hab glaube ich, auch immer nur Ausschnitte von Baywatch gesehen. Mhm. Ja, umso überraschender ist diese Serie, die Pam und Tommy heißt sie ganz schlicht. Ist eine 8 Folgen limitierte Miniserie, die am Mittwoch, 2. Februar mit 3 Folgen bei Disney Plus startet. Und wie meistens üblich bei Disney Plus gibt es danach im Wochenrhythmus eben ja eine weitere Folge. Die Folgen sind so recht unterschiedlich lang, so zwischen 35 und 55 Minuten, was ich so gesehen habe. Und ja, das ist beruht auf einem wahren Skandal, an den ich mich noch so ganz dunkel erinnern konnte, und zwar gab es 1997 den Sextape-Skandal, also eigentlich so, als Pamela Anderson so ziemlich auf dem Höhepunkt ihres Erfolges war. Es geht, damals war, glaube ich, auch dieser merkwürdige Science-Fiction-Film Barbed Wire. Tommy Lee.
Ich auch nicht gesehen.
Bitte? Auch nicht gesehen? Nee, habe ich auch nie gesehen.
Nichts gesehen, was wichtig war damals.
Irgendwann hieß es, von denen ist ein Sex-Video im Umlauf, ein privates Sexvideo, was tatsächlich in das damals noch recht frische Internet gelangt ist. Und die Serie erzählt die Geschichte dahinter. Und zwar ist die Geschichte eigentlich so geil, muss ich jetzt einfach mal sagen, dass man eigentlich denkt, die kann man sich fast überhaupt nicht ausdenken. Ne? Es geht nämlich um einen frustrierten Handwerker, der in der Protzvilla von Tommy Lee so im 96, 97 ein Wasserbett baut oder ein Schlafzimmer ausstattet. Der Handwerker wird nicht bezahlt, der wird für blöd verkauft, schlecht behandelt, und diese Handwerker beschließt Rache und bricht in einem ziemlich merkwürdigen Haste-Movie-mäßigen Szene, bricht er auf dieses Anwesen, in dieses Anwesen ein und stiehlt den kompletten Tresor, den er in seiner Garage, in der Tommy Lee in seiner Garage stehen hat. Und in diesem Tresor, den er dann irgendwie im Wald einsam irgendwie aufsprengt oder aufmacht, finden sich eben neben Bargeld, Waffen und Schmuck eben auch ein Videotape, ein Hi-8-Band, und darauf sind, glaube ich, über 60 Minuten, die Tommy Lee und Pamela Anderson sich gefilmt haben, bei belanglosem Kram, beim Schwimmen, aber eben auch beim Sex. Und er und so ein Porno-Freund, er hat auch selbst so eine Vergangenheit in der Pornoszene, fangen eben an, per Mail-Order, sie kopieren dieses Band und fangen an, per Mail-Order da ein Business draus zu machen. Und irgendwann landet dieses Tape dann eben auch sehr viel schneller als diese beiden Typen, diese sympathischen oder ja mittelmäßig sympathischen Loser-Typen, das erhoffen, landet eben dieses Tape auch im Internet, und damit ist natürlich nicht nur ihr Geschäftsmodell kaputt, sondern der Skandal zieht eben auch ziemlich weite Kreise.
Ja, have you heard from the Internet? Das ist eine so eine Szene, wo er diesen Uncle Milty, davon überzeugt, mit ihm Geschäfte zu machen, meinte er, so, hey, das verkaufen wir noch nicht, wie sollen wir das denn machen? Können wir ja nicht in meinen Laden reinstellen und sowas, hat er gesagt, have you heard from the Internet? Und das ist der Punkt, wo man auch merkt, wir sind hier gerade in einer Zeit, die ein bisschen so das Präkambrium unserer Gegenwart ist.
Ja, genau, ich zitiere auch immer gern mal einen Artikel aus der Wochenzeitschrift Die Woche, die es damals noch hier in Hamburg gab. Ich glaube, das war sogar noch ein bisschen später, 99 oder 2000, habe ich da einen Artikel gelesen, in dem eine Art Leitartikel, wo der Autor davon ausging, dass sich dieses Internet nicht durchsetzen wird, dass es nur ein Hype ist und nur von jungen Leuten genutzt wird.
Ja, so wie Autos und Züge haben sich auch nicht durchgesetzt.
Genau. Bevor wir jetzt ein bisschen auf die Serie eingehen, wie hat sie dir gefallen?
Im Grunde genommen war sie so dramaturgisch und ästhetisch das, was ich davon erwartet hatte. Es ist so ein bisschen drüber alles, also die Inszenierung ist so ein bisschen auf Klamauk ausgerichtet, gleichzeitig aber auch sehr ernst. Also es geht darum, wie sie zeigen, dass die innere Verlotterung der Macht gewissermaßen, am Beispiel dieses Rockstars, der Millionen verdient, 50 Millionen Platten verkauft hat und in Geld schwimmt und trotzdem halt mit seinen Handwerkern umgeht wie Sau und die um die geringsten Beträge bescheißt und immer sagt, er zahlt, aber er zahlt nicht und sowas, und sie dann irgendwann rausschmeißt. Das ist so der, ja?
Das ist die erste Folge, ne?
Das ist die erste Folge?
Genau, das ist so wie, da scheint es sich in so eine Richtung von so einem Gaunerstück, von so einem Schurkenstück zu entwickeln.
Genau.
Aus Sicht der kleinen Leute, also dieses Handwerkers. übrigens gespielt von Seth Rogen. Ja, weil die aus seiner Sicht erzählt wird. Ne?
Genau, da denkt man halt, wir befinden uns jetzt auf Seiten dieser beiden, also seines Kollegen noch, der genauso verarscht wurde von Tommy Lee, also gar nicht von Pamela Anderson, die hat da am Anfang eher eine Statistenrolle, also ja, Statistinnenrolle
läuft
hier
so durchs Bild, ne?
Genau, aber das, danach entwickelt sich das halt weiter, also es ist am Anfang ist es tatsächlich eher eine Comedy, würde ich, also eher eine Komödie, und danach wird es eher zu so einer Tragikomödie, weil über diesen Prozess, wie die dieses Video vermarkten, auch irgendwann die Geschichte davon erzählt wird, wie zum einen natürlich, wie die 90er funktioniert haben, dieses Prä-9-11-Zeitalter, in dem alle Leute dachten, alles geht immer nur noch in die richtige Richtung, und zum anderen aber auch so die Misogynie unserer Gesellschaft darstellen, weil der Skandal letztlich nur ein Skandal ist für Pamela Anderson und gar nicht so sehr für Tommy Lee, weil sie nämlich irgendwann merkt, so ey, ich werde ja als Schlampe in den Medien dargestellt, und Tommy Lee ist der geile Stecher, und das sagt sehr viel aus, finde ich, am Ende über die Art und Weise, wie wir mit Geschlecht, mit Männlichkeit und Weiblichkeit umgehen in unserer Gesellschaft. Und das aber immer noch super geil erzählt, finde ich. Also das ist, mit einer Bildsprache, mit so einer Ästhetik, mit so einer Farbigkeit, also auch mit so einer Authentizität der Darstellung der 90er Jahre, die einfach echt wahnsinnig, wahnsinnig fesselnd und witzig ist. Ja.
Also ich muss auch sagen, die Serie, auf die inhaltlichen Dinge gehen wir gleich noch ein, aber man muss zunächst mal sagen, die Serie sieht fantastisch aus. Sie ist fantastisch ausgestattet. Man ist wirklich in den 90er Jahren drin, und ich möchte mir gar nicht ausdenken, wir reden hier vielleicht mal im nächsten oder übernächsten Podcast über eine 90er Jahre Serie aus Deutschland, die beim Streaming-Anbieter auch zu kriegen ist, dann im Februar. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie so eine Serie ausgesehen hätte, wenn sie in Deutschland gemacht worden wäre, weil die Serie ist toll ausgestattet, sieht aber nicht toll aus, sieht nicht ausgestattet aus.
Ja, wir hatten ja unlängst The Million Dollar Code hier.
Ja.
Diese Netflix-Serie war das, glaube ich, und
die deutsche Netflix.
Die deutsche Netflix. Ja. Die war gar nicht so schlimm. Also es war noch nicht mal die unterste Kanone deutscher Ausstattungsserien, aber es war, da hat man gesehen, wie sehr die Ausstattungsbranche in Deutschland so in Klischees und Oberflächlichkeiten verhaftet ist und wie authentisch und glaubhaft dagegen das hier ausgestattet wurde.
Gut, da gibt es immer das Totschlagargument, dass es dabei ums Budget geht. Nun müsste eine deutsche Netflix-Serie vielleicht auch ein bisschen, na gut, lassen wir die Diskussion. Egal. Aber wenn wir schon über Ausstattung reden, müssen wir natürlich über die ausgestatteten Hauptdarsteller, also es geht schon bei Seth Rogen los, den ich nicht erkannt habe, in dieser Fukuhila-Handwerker-Rolle. Da muss ich erstmal in der zweiten Folge gucken, wer spielt denn eigentlich diese Hauptfigur, diesen Handwerker. Aber noch beeindruckender sind natürlich Pamela Anderson und Tommy Lee. Pamela Anderson wird gespielt von einer Britin, die mir vorher nichts sagt, aber wenn ich dann lese, Lily James heißt sie, die hat in Yesterday, diesem recht schönen Beatles-Hommage-Film gespielt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ganz schön, also gibt es eine Sidekick-Rolle. Sie hat Rebecca gespielt, sie war, glaube ich...
Ist das der mit dem, wo plötzlich alle Leute vergessen haben,
dass sie... Ja, genau, da spielt sie die Freundin, also die er erobern will, glaube ich, ja. Und sie ist, glaube ich, bekannt geworden als Cinderella in so einer Neuverfilmung vor 10 oder 12 Jahren.
Das passt ein bisschen besser.
Ja, sie hat in Rebecca gespielt, das war, glaube ich, auch so ein Remake. Also sie ist eine junge Schauspielerin, die ziemlich gut im Geschäft ist, auch eine gute Schauspielerin. Und sie sieht im Original null aus wie Pamela Anderson. Sie ist sehr viel, eine sehr zierliche Person. Gut, Pamela Anderson ist bis auf bestimmte Körperteile eigentlich auch recht zierlich, aber eben die haben sie sehr, sehr gut ausgestattet in dem Film. Wie sie das macht, können wir gleich noch drüber reden, aber sie sieht schon mal, also ich fand, sie sieht verdammt ähnlich der Pamela Anderson. Okay, da gibt es vielleicht auch so viele, viele Klischee-Dinge, die man einfach so treffen muss und dann passt es. Aber noch beeindruckender fand ich eigentlich den Tommy Lee. Der wird ja gespielt von Sebastian Stan. Kennst du Sebastian Stan?
Vom Namen her, ja.
Ja, das ist der Winter Soldier aus dem Marvel-Kosmos.
Ah ja, guck mal, sowas guck
also, ich nicht. Genau, ich bin ja Neueinsteiger im Marvel-Kosmos, gucke jetzt die ganzen Superhelden-Filme und Serien mit meinem Sohn zusammen und gut, das machen wir vielleicht mal in einem weiteren Podcast, weil um diese ganzen Marvel-Sachen haben wir bis jetzt immer einen riesen Bogen gemacht, aber wenn man sich Sebastian Stan mal als Winter Soldier anguckt, denkst du, hä, ist das der gleiche? Der sieht auch irgendwie komplett anders aus. Ich weiß nicht, ob sie dem eine Gesichtsprothese verpasst haben, aber also dieses Paar ist doch der Hammer, Jan.
Oder? Das ist der Hammer, ja. Wobei ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ich kannte jetzt nicht die Tattoos von Tommy Lee oder ich kenne sie nicht im Einzelnen, aber das war wahrscheinlich der erste ganzkörpertätowierte Nicht-Yakuza der Filmgeschichte, der Musikgeschichte. Und da hat es wirklich, der ganze Rücken ist runter tätowiert. Und ich frage mich, ob sie diesem dem Darsteller wirklich jedes Mal an jedem Drehtag dieses, weil er eigentlich die ganze Zeit nur im Stringtanga auftritt. Also
genau, der läuft eigentlich fast immer nur in der knappen Unterhose rum.
Genau, ja. Also ob sie dem halt dann wirklich jeden Tag dieses Ding da, den Körper komplett bemalen mussten mit diesen Tattoos von Tommy Lee oder ob der sich da tätowieren lassen oder ob er vielleicht auch einfach so aussieht. Also er hat einfach ähnliche Tattoos wie der Drummer von Mötley Crüe. Ich weiß es nicht, aber das fand ich halt, optisch war das schon mal echt ein Hingucker. Und er läuft halt, wie gesagt, tatsächlich immer im Stringtanga rum.
Ja.
Trägt ab und zu mal so einen Leopardencappy oder so einen langen Bademantel. Ist auch eine Herangehensweise an eine Rolle, gerade für einen Mann, so, weil das ist von einer so grotesken Albernheit und gleichzeitig aber ja auch von so einer virilen Sexiness, so, das schafft er schon sehr gut.
Hast du dich auch gefragt, ob Lily James abends die Brüste ausgezogen hat oder?
Ich kannte die halt vorher nicht, also deswegen wusste ich nicht, ob sie einfach,
aussieht, ja.
Ich meine, es gibt ja, Frauen sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlichst gebaut und
ja,
keine Ahnung, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob Pamela Anderson ihre Originalbrüste
hat. Es gibt sogar die Szene, ich weiß nicht, wie viel du geschaut hast. Ich hab,
nicht alles, nein.
Ich habe 6 Folgen bis jetzt von 8 gesehen und ich hätte mir auch die letzten 2 noch angeguckt, wenn es nicht aus Zeitgründen eng geworden wäre. Das werde ich wahrscheinlich die Tage nachholen. Aber es gibt auch eine Szene, wo sie mit ihrer Mutter bei Hugh Hefner, bei ihrem Förderer, also dem Playboy-Chef, ist und nach ihrem ersten Fotoshooting sich mit ihrer Mutter, sie ihre Mutter da um Erlaubnis bittet, also sie haben ein recht enges Verhältnis, dass die Brüste ein bisschen größer werden dürfen. Sie hat das, glaube ich, auch, sie hat auch so eine On-Off-Geschichte mit Brüsten im Laufe ihrer Karriere gehabt.
Das sollten wir jetzt vielleicht
sollten wir vielleicht jetzt nicht vertiefen,
alter Männer nicht
vielleicht vertiefen. Noch eine Vertiefung, Folge 2 ist ja ganz anders. Wir haben gesprochen über den Einstieg, dieses kleine Gauner-Schurkenstück aus der Sicht eher von Seth Rogen, von dieser Handwerkerfigur. Mich hat die Serie schon zum ersten Mal sehr überrascht, als wir dann in die zweite Folge springen und wir dann im Prinzip die komplette Kennenlerngeschichte von Pam und Tommy erleben, also mit Promi-Disco, mit rauschenden Festen und Partys, mit komplettem Wahnsinn, mit Drogen und mit sehr, sehr viel explizitem Sex, der, glaube ich, dazu geführt hat, dass Disney Plus für diese Serie, Disney ist ja, steht ja immer im Ruf, sehr familienorientiert und sehr vorsichtig auch zu sein, so mit Körperlichkeit und Gewalt, die haben extra eine Kindersicherung eingebaut für diese Serie, Pam und Tommy. Wobei man sagen muss, ich glaube, es ist vorwiegend die zweite Folge, wo sehr viel Nacktheit, auch männliche Nacktheit
stattfindet. Also eine der beeindruckendsten Szenen, die natürlich auch ein bisschen plump ist, wo er sich mit seinem eigenen Penis darüber unterhält, ob er ihren Heiratsantrag machen will, also was aus den beiden werden soll.
Ja.
Und dieser Penis spricht halt mit ihm und ist halt, also so ein halbirrigierter Penis, der die ganze Zeit vorne so diese Spalte so wie einen Mund öffnet. Und das ist sehr explizit, also das ist halt so, sieht man selbst, glaube ich, im Porno sieht man das sehr selten, sowas so, dass immer, die Weiblichkeit steht immer so im Mittelpunkt und hier plötzlich so über Minuten hinweg der Diddle von Tommy Lee. Das hat mich auch, also da habe ich auch gedacht, so, ich bräuchte jetzt auch mal kurz eine Erwachsenensicherung, sowas, da habe ich so Fremdscham weggeguckt. Ja.
Aber was ich an der Serie toll finde, und ich oute mich jetzt einfach mal, ich finde, das ist eines der ersten großen Serien des Jahres und es sollte mich gar nicht so sehr wundern. Ich meine, es ist zwar, ich lehne mich weit aus dem Fenster, das im Januar schon zu sagen. Es könnte mir vorstellen, dass das in meiner Jahresendbestenliste vorkommt,
diese Serie. So weit bin ich noch nicht. Dafür habe ich halt auch zu wenig geguckt.
Ja, also die Serie überrascht immer weiter und sie überrascht mit zunehmender, also neben dieser tollen Ausstattung, dieser Freude am Zuschauen, weil es einfach unglaublich unterhaltsam ist und unheimlich toll aussieht. Die Musik ist fantastisch. Es gibt ganz viele Personen aus der Realität, die da irgendwie super gecastet auftreten, prominente Musiker, Talkshow Hosts und so weiter. Aber das ist eben nicht nur die Oberfläche, die da funktioniert bei der Serie und der Unterhaltungsaspekt. Es kommt auch zunehmend Tiefe rein. Ne? Du hast schon diese Geschichte angesprochen mit, dass praktisch so dieser Sexskandal letztendlich die Karriere von Pamela Anderson beschädigt und wie sie auch damit umgeht. Und ich finde auch toll, wie die beiden, also der Tommy Lee und Pamela Anderson, wie sie gezeigt werden, weil es sind natürlich keine Intellektuellen oder es sind ja Plastic People ein bisschen, sind ja oberflächliche Charaktere, aber man folgt ihnen trotzdem, auch in dieser Liebesgeschichte, man bleibt da dran und die sind auch nicht unsympathisch.
Sie sind auch wirklich in love. Also das muss man mal sagen. Genau. Das hätte ich damals nicht gedacht. Also ich habe auch tatsächlich mehr von denen über die Gossip-Berichterstattung mitbekommen, als über ihr wahres Leben, also über das, was sie künstlerisch gemacht haben. Und so wie es jetzt in dieser Serie dargestellt wird, ist das halt auch echt eine geile Love-Story. Ja. Also die beiden waren wirklich so richtig, waren mal so richtig scharf aufeinander, intellektuell und körperlich. Und das wird auch sehr liebevoll dargestellt, auch seine Heiratsein. Also ich finde es auch tatsächlich, ich finde sie auch gut, ich würde sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz oben ansiedeln.
Du musst dir mehr angucken, glaube ich.
Mache ich vielleicht tatsächlich. Ich habe jetzt auch Disney Plus so auf Drängen meines Sohnes. Deswegen mache ich das tatsächlich. Und ich finde aber auch, ich weiß nicht, ob du noch viel zu sagen hast dazu, aber ich finde, es ist auch das, was du eben gesagt hast, dass es über die Oberfläche eine Tiefe erreicht. Ja, genau. Das ist der perfekte Übergang eigentlich zu der Pass. Wenn ich du nicht möchte, noch was richtig Geiles,
jetzt aber ja, was Geiles. Du hast, das ist eine tolle Überleitung, aber lass mich, ein paar Sachen müssen wir noch sagen zu Pam und Tommy. Und zwar, wer hat die Serie gemacht? Geschrieben hat das ein Autorenduo Robert D. Siegel, den kennt man als Autor von The Wrestler, was ja auch eine Nummer ist. Und Di Vincentis, der hat, glaube ich, diese High-Fidelity-Adaption amerikanischer gemacht. Und glaube ich, mindestens genauso wichtig ist der Regisseur, das ist Craig Gillespie, das ist ein Australier, den hatten wir auch schon mal hier im Podcast, der hat nämlich bei Cruella, diesem Disney-Film, Regie geführt. Und wofür der, glaube ich, noch bekannter ist, war das nicht damals Drehbuch-Oscar? Ich weiß nicht, was er mit dem Drehbuch zu tun hatte. I, Tonya, diese Geschichte auch so ein absurder Skandal damals war. Tonya Harding und Nancy Carrington, ne, diese amerikanischen Eiskunstläuferin, und die Tonya Harding hieß sie, glaube ich, ne, hat ja dieses Eisenstangenattentat auf
ja.
Und darüber gibt's auch einen sehr, sehr schönen Film, der ist jetzt schon mal 6, 7, 8 Jahre alt, oder vielleicht auch schon 10 Jahre alt, der ist auch von Craig Gillespie, und da hat er vielleicht so ein bisschen, dieses Auge und dieses Gespür für diese skurrilen und bösartigen Geschichten entwickelt, die in der Promi-Welt.
Ja, das spielen. Ist dann, wo du das jetzt erzählst, also du bist ja wirklich immer sehr, sehr namensicher und auch so, also Biografien sicher, was für die Leute hinter den, du interessierst dich immer sehr stark für die Leute hinter der Kamera, also die halt so verantwortlich sind für das, was zu sehen ist. Und ich frage mich, ist jetzt so ein kleiner Appell an die Leute, die uns jetzt hier schon zuhören und Lust haben, sich dazu zu äußern, ob die das eigentlich interessiert, wenn wir hier die ganze Zeit immer so die Regie-, Produktions- und Drehbuchnamen droppen. Es ist immer wichtig, und es ist auch tatsächlich, ich finde es auch falsch, das zu unterschlagen. Es geht nicht nur um die Oberfläche dessen, was zu sehen ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das interessiert die Leute nicht, die Bohne.
Ja,
also es ist natürlich Chronistenpflicht unserer, es ist der Job, der Kritikjob, der KritikerInnenjob. Aber ich frage es mich tatsächlich immer, wenn ich das mitnenne, interessiert euch das? Braucht ihr die Namen, oder werdet ihr auch glücklich, wenn wir sie nicht nennen?
Also wahrscheinlich würden sie auch so glücklich werden, aber ich finde es manchmal eine wichtige Information, einfach auch gerade Autoren, wer hat sich sowas ausgedacht und was haben die sonst schon so gemacht?
Nee, klar, aber warum nennen wir dann jetzt nicht Licht und Ton und Schnitt und Catering und Casting? Alles genau gleich wichtig. Yeah. So. Und das ist, ich finde, das ist so ein, diese Bruchstelle müssen wir irgendwie kitten, oder wir müssen sie aufreißen.
Vielleicht indem wir, und jetzt versuche ich dir deine Überleitung zu stehlen, indem wir bei der Pass über die Musik reden oder über die Kamera. Über den Pass kann man nicht sprechen, finde ich, ohne über Kamera und Musik zu sprechen.
Ja, wobei Musik, Hans Zimmer, bam, Hans, bam, Zimmer, bam.
Ja, als Kurator, nicht als
der, ich weiß nicht, der hat das nicht komponiert, ne? Der hat das so.
Das hat ein Kalifornier komponiert, das ist so eine Art Schüler von Hans Zimmer, das ist Jacob Scheer, der hat ja auch schon die erste Staffel gemacht. Und ich habe mir immer, ich habe mir ja gestern die Nacht um die Ohren geschlagen, weil ich hatte bislang 5,5 Folgen von der Pass gesehen und habe gestern Abend gedacht, Moment mal, die Leute haben jetzt die ersten 2 gesehen. Und dann habe ich aber gesehen, ach Quatsch, On Demand gibt's ja die Serie schon seit einer guten Woche, alle 8 Folgen. Und ich kann ja hier nicht anfangen zu podcasten über eine Serie, über eine Krimiserie. Ich finde es gerade beim Krimi wichtig, dass man auch weiß, wie haben sie den Bogen gefunden. Und dann sagen, ja, übrigens, die letzten 3 Folgen habe ich nicht gesehen. Also habe ich gestern zu nachtschlafender Zeit noch 3 Folgen der Pass gesehen. Und der Soundtrack von Jacob Scheer ist mir noch der wummert mir immer noch auf dem Trommelfell und ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, wie so ein Typ, ich glaube, der kommt aus San Diego, da irgendwie sitzt und sitzt ständig diese düsteren Alpenbilder und diese österreichischen Jäger mit ihren Hüten und Klamotten und komischen verlassenen Bauernhöfen und was der sich dann so bei denkt, aber zumindest ist ihm diese Musik dabei eingefallen.
Naja, das ist halt Wiedemann und Berg, ne? So die Produktionsschmiede, die auch Dark gemacht hat zum Beispiel. Das ist so eine neue Form von dronigem Sound, der gar nicht so sehr aus so einer musikalischen Kompositionsebene kommt, sondern eher aus so einer Gefühlsebene. Also es sind eher Klangteppiche als Melodien, Taktfolgen und so weiter. Aber lass uns doch mal ganz kurz erklären,
ist eigentlich der Pass.
Ja, genau. Soll ich? Wie im ersten in den ersten 8 Folgen, die glaube ich vor 4 Jahren liefen
vor oder 3, 2019. Vor 3,
okay, ja. Sind halt Julia Jentsch als Ellie Stocker und Nikolas Ovtcharek als Gedeon Winter in den nächsten Fall gefangen. Aber es geht anders los als sonst. Nämlich Julia Jentsch ist zurück, arbeitet
also immer. Also sie noch. Sind Kommissare, ne?
Sie oder sind Kommissare.
Inspektor, wie es in Österreich
genau, heißt. Genau, in so einer binationalen Ermittlungseinheit haben sie ja im ersten Teil, um den damaligen Krampus-Killer zu fangen, gearbeitet. Jetzt sind sie zurück. Es gibt einen neuen Ritualmörder, wenn man so will. Der ist auch bekannt wie beim ersten Mal. Das ist so ein industriellen Sohn, so leicht dekadent, Pianist, der nie so richtig was auf die Reihe bekommt, abgelehnt wird an irgendeiner Akademie und dann relativ zügig anfängt, seinen Jagdfimmel, also sein Tierjagdfimmel dadurch zu flankieren, dass er auch Menschen, also Frauen umbringt und zwar bestialisch. Und das ist also diese thematische Grundierung ist im Grunde genommen ähnlich wie die erste.
Ja.
Dummerweise ist aber Ellie Stocker schwer traumatisiert von ihrem ersten Einsatz gemeinsam mit Gedeon Winter.
Gedeon Winter, der ja eigentlich in der letzten Folge oder in der letzten Szene, glaube ich sogar, von der ersten Staffel durchs Autofenster erschossen wird. Und man dachte
wahrscheinlich... Genau, Drive-by-Shooting.
Drive-by-Shooting, so. Ne? Er ist ja so ein schmieriger, halbseidener Kommissar aus Österreich und wir erinnern uns ja aus der ersten Staffel, dass er mit der Unterwelt, also mit einem organisierten Verbrechen, auch immer irgendwie so ein bisschen was zu tun hatte. Mhm. Und die Vermutung lag nahe, nachdem sie ihren ersten Fall gelöst hatten vor 3 Jahren, dass er dann im Prinzip von Gangstern irgendwie erschossen wurde.
Genau. Die sind aber, glaube ich, auch von ihrem Erfolg überrascht worden. Also es war, glaube ich, jetzt dieses Finale der ersten Staffel, war gar kein Staffelfinale, sondern es war ein Finale.
Es sollte eine limitierte Serie sein,
denke ich auch. Ja. Und es ist aber so wahnsinnig abgegangen. Die Leute haben das so gefeiert, auch zu Recht gefeiert. Und es hat Preise gesammelt wie selten zuvor eine deutsche Serie.
Ich habe extra nochmal geguckt, es hat sowohl den Krimme-Preis Fiction bekommen, als auch den deutschen Fernsehpreis für beste Serien. Ich weiß nicht, ob das einer deutschen Krimiserie schon mal gelungen ist.
Weiß ich nicht.
Ja, so, ich glaube nicht.
Ja, das ist auch, es hat sie auch verdient. Es hat tatsächlich eine ganz eigene Ästhetik gehabt, so eine unfassbare Düsternis, die auch nie aufgelöst wird. Also es gibt wenige Momente der Erlösung sozusagen. Und das setzt sich jetzt auch fort. Was ich eben sagen wollte, ist, Ellie Stocker schwer traumatisiert, ist praktisch nicht arbeitsfähig und Gedeon Winter liegt im Koma. Und deswegen muss zunächst mal eine Kollegin von ihr übernehmen, die heißt Yela, ist so eine persischstämmige Bayerin, gespielt von Franziska von Harsdorf, die ich vorher nicht kannte. Du kannst sie wahrscheinlich.
Nee, ich kannte sie tatsächlich. Ich habe das Gesicht auch zum ersten Mal gesehen. Ich glaube aber, dass ihre Herkunft eher weniger persisch ist, sondern eher sowas wie so Balkan oder so. Aber
ja, okay,
kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Persisch ist die Freundin von dem... Industriellen, na egal.
Yes, ich komme da manchmal dann offenbar
durch. Das verwirrt die Hörer jetzt wahrscheinlich.
Ja, okay, ich will das nicht mal so. Also die übernimmt zunächst mal von deutscher Seite die Ermittlungen und später stoßen dann aber, also nach der Genesung von Gedeon Winter, stoßen die beide, also die beiden HauptdarstellerInnen wieder dazu und kommen diesem Täter halt peu à peu auf die Schliche. Also es ist halt ja kein Whodunit, sondern we know it und irgendwann kommen sie ihm auch nah. Aber verhandelt wird dabei nicht so sehr dieser Kriminalfall, das wäre auch öde und sehr, sehr deutsch und deswegen ist diese Serie auch so gut, sondern verhandelt werden so die inneren Dämonen der Leute, die damit zu tun haben. Und alle haben da ihre inneren Dämonen. Das sind halt der Förster, der mit dem Täter Tiere präpariert, der hat eine schwerstbehinderte Tochter im Wachkoma bei sich zu Hause sitzen, Yela, die Ermittlerin, hat einen Vater, der offenbar lebenslänglich im Knast sitzt, so, und das ist natürlich für eine Polizistin sehr ungewöhnlich. Also, die haben alle irgendwas im Rucksack, was ihren Alltag schwer beeinträchtigt. Und das ist das, was in dieser Serie, abgesehen von der Ästhetik und dem Drama, im Mittelpunkt steht.
Ja. Das könnte natürlich auch alles ziemlich in die Hose gehen. Und überhaupt muss man ja bei der Pass sagen, die ganzen Zutaten, also die da, ob es jetzt die Art, die Wendungen, die Figuren, das Ritualmordhafte, das ist ja alles nichts Neues. Ne? Also der Pass hat eigentlich nichts ganz neu gemacht und trotzdem in dem Mix der Zutaten und in der Qualität dieser einzelnen Gewerke, weil alles finde ich halt sehr, sehr stark, da ist bei der Pass ist ja eigentlich jedes Bild, jede Szene, jede Einstellung ist wie ein Gemälde.
Ja.
Und man sitzt da wirklich staunend davor und denkt sich, was machen eigentlich andere Kameramänner, andere Kamerafrauen den ganzen, was machen die eigentlich beruflich? Das ist jetzt natürlich gemein. Es gibt natürlich auch eine ganz andere Art, Filme zu drehen. Aber Moment, ich hatte mir aufgeschrieben, wie heißt denn der Kollege, der das, genau, Philipp Peschloh ist der Kameramann. Also es ist einfach unfassbar, was der Typ irgendwie da in die Kiste zaubert.
Total, aber ich finde, das, was du jetzt angesprochen hast mit diesen Gemälden, kennzeichnet aus meiner Perspektive, das ist aber auch sehr subjektiv, das weiß ich, den Makel an dieser Serie. Das ist, du gehst nämlich tatsächlich wie durch eine Gemäldeausstellung durch ein bisschen, also wie durch eine vertonte Gemäldeausstellung und schaust dir einzelne...
Der Sound und Bild sind im Prinzip so ein Dampfhammerschlag.
Genau.
Und genau, das wird nicht nur du kritisierst, das gibt auch andere Leute, die damit nicht so gut können. Aber erzähl mal weiter, was du sagen
wolltest. Ja, jedes Bild ist für sich unglaublich faszinierend. Das ist wahrscheinlich sowas wie wenn man durch so richtig gute Expressionisten, durch so ein Edvard Munch oder sowas durchläuft. Heißt der Edvard Munch? Dieser Norweger?
Ja, ich war sogar mal in Oslo im Museum.
Okay.
Im Munch-Museum.
Also so Bilder, die so eine krasse Tiefe und so eine Dramatik, also so eine farblich inszenierte Dramatik haben, dass sie dich wirklich packen. Aber du gehst dann zum nächsten Bild und dieser Übergang zum nächsten Bild ist dann im Grunde genommen, du brichst dann mit dem Bild vorher und guckst dir, obwohl es derselbe Maler oder dieselbe Malerin, dann das nächste Bild an. Und so ist es auch. Du hast das Gefühl, du wirst ständig durch so eine Gemäldegalerie von einzelnen Szenen, die für sich wuchtig und unfassbar eindrücklich sind, geschickt. Und manchmal wünschst du dir dann aber auch, dass du zwischendurch mal ins Bistro darfst und da einen kleinen Sekt trinkst. Oder dass vielleicht auch einfach mal, um es jetzt hier auf die konkrete Bildsprache zu beziehen, auch mal die Sonne scheint und sowas. Und ich finde, diese Serie, die ahlt sich so in ihrer Getragenheit, dass es mir persönlich irgendwann tatsächlich nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder auf den Sack ging. Ich dachte halt so, Leute, jetzt lasst doch mal das Pathos sein und kümmert euch doch mal um das Leben in seiner Komplexität. Und da gibt's nun mal auch Leute, die lachen. Ich habe das Gefühl, lacht nie jemand.
So. Nee, also wer Leute lachen sehen will, der sollte sich eher nicht der Pass angucken. Aber ich finde diese ganze Ästhetik, über die wir jetzt gesprochen haben, also Sound, Musik, Schnitt und so weiter, was halt wirklich brillant ist. Ich glaube, es gibt sicherlich keine deutsche Krimi-Produktion schon gar nicht, die so fantastisch aussieht und so ein Production Value hat, diese Kamerafahrten über die Alpen. Ne? Das wurde ja schon zur ersten Staffel extrem gelobt. Aber es gibt Leute, die sagen, es ist mir zu oberflächlich, aber dann muss man eben auch das Geschichtenerzählen mit einbeziehen in die Kritik. Und das finde ich nach wie vor ziemlich exzellent. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, was passiert. Wir wissen, da ist ein Täter, wir gucken den bei Ritualmorden, bei Serienmorden zu und wir wissen, wie der eingekreist wird, wie verschiedene Erzählstränge, verschiedene Figuren zusammenlaufen. Das ist ja alles erwartbar und trotzdem finde ich, ist es sehr, sehr stark erzählt.
Ja, und die Psychogramme sind toll, auf jeden Fall.
Ich habe tatsächlich auch mal zwischendurch gedacht, weil ich hatte meine Kritik geschrieben, die übrigens auch, zum ersten Mal habe ich gesehen, dass ich an erster Stelle beim Wikipedia-Eintrag irgendwie zitiert werde.
Krass, von Starstruck,
ja, super, ne? Und dann habe ich gedacht, scheiße, weil ich hatte die Kritik geschrieben, nachdem ich irgendwie so 3,5 Folgen gesehen hatte und ich war sehr, sehr angetan und war auch überrascht, dass die zweite Staffel genauso gut ist. Und dann hatte ich auch einen ganz kleinen Hänger so bei Folge 4 und 5. Also es ist in der Mitte gibt es so vielleicht 2 Folgen, die sind ganz klein bisschen schwächer. Und da würde ich auch diese Kritik auch vielleicht ein bisschen, die verstehe ich dann. Aber gegen Ende, die letzten 4 Folgen oder so, sind dann so stark, auch so stark erzählt, dass es das komplett rausgehauen hat.
Aber ich finde es auch okay. Also meine Kritik ist eine Kritik, die bezieht sich auf so eine Grundstimmung so.
Ja.
Aber ich finde, es hat total seine Daseinsberechtigung. Du kannst auch mal eine Serie machen, die komplett Melodrama ist. Also, und das ist so Melodrama oder auch Oberflächlichkeit. Du hast jetzt das Wort Oberflächlichkeit benutzt. Das ist natürlich negativ konnotiert.
Ja.
Deswegen weiß ich gar nicht, ob man da vielleicht
also so eine Oberflächenreize sollte man vielleicht sagen, weil Musik und Bilder sind natürlich erstmal Oberflächenreize, wenn man sagt, eigentlich geht es ja darum, eine Geschichte zu erzählen.
Ja, Look and Feel sagt man ja dann mittlerweile heute so. Ich finde, es hat seine Existenzberechtigung. Aber ich befürchte, es gibt eine dritte Staffel. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es eine dritte Staffel gibt,
die das wahrscheinlich Ende schon weist sehr stark darauf hin.
Ja. So, und dann ist es tatsächlich, ich finde da halt dieses, das ist halt, obwohl es in Deutschland so eine Serie noch nicht gegeben hat, ist diese Melodramatik darin wiederum doch recht deutsch. Also so dieses Verharren in Effekten und so weiter. Und das stört mich daran, auch wenn ich glaube, dass ich sie mir ganz angucken werde.
Also ich finde, für mich ist ja, habe ich auch geschrieben, für mich ist ja, der Pass ist das deutsche True Detective. Ne? Also wir reden jetzt über True Detective, die epochale erste Staffel.
Genau, scheint auch nie die Sonne.
Genau, ist genauso düster, ist genauso melodramatisch, wenn man das kritisieren wollte. Man könnte auch sagen, wie heißt der Maury Hart und wie heißt der andere?
Rory Ward.
sind genauso Klischeefiguren wie Stocker und Gedeon Winter, von dem ja übrigens auch mein Zitat des Monats stammt, weil Gedeon Winter sagt in der Serie, ich kann jetzt leider nicht dieses Österreichische nachmachen, aber auf Deutsch, der einzige Weg geht am Arsch vorbei. Also das
geht am Arsch vorbei.
Geht am Arsch vorbei. Und übrigens, ist dir die Musik aufgefallen, neben diesem Jacob Scheer, diesem Menschen aus dem wahrscheinlich sehr sonnigen San Diego, der diese düsteren Bilder...
Voodoo Jürgens, oder?
Voodoo Jürgens. Also ich habe nur, es wird salzburgischer Hip-Hop gespielt.
Achso, das auch.
Ja, ja. Und es ist sehr viel Wolfgang Ambros drin. Ah, ja. Ne, in den, also dieses ganz düstere Ösi-Country-Blues-Songwriting.
Ja.
Habe ich erstmal gedacht, ja, Wolfgang Ambros, ist das genial. Man müsste es wahrscheinlich einfach mal, der wird, glaube ich, auch jetzt in ein paar Wochen 70, den müsste man eigentlich mal wiederentdecken. Den habe ich noch so ganz dunkel aus meiner Kindheit, da haben so ein paar ambitionierte Menschen haben Wolfgang Ambros damals gehört. Aber ich glaube, das ist, der Typ ist, glaube ich, eine Wiederentdeckung wert. Und ich glaube, über diese zweite Staffel der Pass, da hat man ein bisschen was getan dafür. Ich glaube, in Österreich muss er nicht wiederentdeckt werden, aber vielleicht in Deutschland.
Ja, klar, also der Soundtrack ist tatsächlich auch immer, also gerade wenn es sich in dieser Wiener Halbwelt abspielt, das ist großartig, großartig intoniert, also unabhängig von dem Sound, der halt ständig darüber liegt. Das ist schon geil, ja. Wahrscheinlich muss man es gucken. Also so, wer sich so als Televisionist bezeichnet.
Man muss es gesehen haben, mitreden. Ja. Man muss ja auch sagen, wir haben übrigens auch noch gar nicht gesagt,
der Pass wer den ist, Schnitt gemacht hat.
Wer den Schnitt gemacht hat, das habe ich tatsächlich auch hier nicht aufgeschrieben. Also erstmal, die Serie gibt es, die ist ja am 21. Januar bei Sky gestartet. Also linear gibt es da immer donnerstags um 20.15 Uhr zwei Folgen. Aber ich frage mich, wer guckt eigentlich Sky linear? Wahrscheinlich die meisten von euch gucken in On Demand. Und da ist tatsächlich seit 21. Januar die komplette Staffel, also 8 Folgen mit diesen knapp einstündigen Teilen zu sehen. Und wir können noch sagen, dass der Pass ja auch international, also wir haben Grimme-Preis und Fernsehpreis erwähnt, aber das Ding hat sich in 60 Fernsehmärkte verkauft, darunter USA und Großbritannien allein. Das ist natürlich schon ein Grund, das fortzusetzen. Und Cyril Boss und Philipp Stennert, ne, die beiden Macher.
Jetzt, ja, habe ich die noch nicht erwähnt?
Ich glaube, wir haben den Namen Cyril Boss und Philipp Stennert noch nicht erwähnt, das sind die gleichen beiden, die Regie und Drehbuch auch bei der ersten Staffel gemacht haben.
Oder? Boss oder Bosse?
Cyril Boss, glaube ich.
Boss, okay, ja, Boss klingt wichtiger natürlich, ne?
Ja, ja. Cyril Boss, wenn man den Namen trägt, dann hat man schon mal gutes Startkapital.
Führungsqualitäten.
Aber die beiden haben das wirklich toll gemacht und ich finde, wie gesagt, ist super erzählt. Ich habe nochmal vielleicht zum Abschluss von der Pass so ein bisschen die Presse studiert, also die Süddeutsche. Studiert. Die Süddeutsche hat es in der Person von Claudia Tischke sehr gelobt.
Tischke.
Ach, kennst du sie, ja?
Ja, also hab schon mit ihr zusammengearbeitet.
Da steht zum Beispiel nach einer preisgekrönten ersten Staffel, die kaum zu überbieten sein schien, eine zweite, vielleicht sogar noch stimmigere nachzuschieben, mit dem gleichen Markenkern, also demselben Spannungsmuster, mit der gleichen unterschwelligen Erzählung, einer vom unheimlichen, beseelten Bergwelt und trotzdem anders. Also es ist sehr, sehr positive Kritik in der Süddeutschen.
Ja, Gruß an Claudia Tierski. Also Tierski, ich glaube, sie spricht so aus, eine der besten Autorinnen über Medien in Deutschland. Ja.
Und sehr lesenswert ist auch die Kritik von Elmar Krekeler in der Welt. Das ist fast schon so selbst ein kleines literarisches Stück. Der weist auch noch mal darauf hin, weil sie mit einem fabelhaft vollen Werkzeugkasten eigentlich abgenutzt geglaubte Motive und Plotfäden ein höchst irritierendes neues brokatschweres Geschichtengewand schneidern. Aber es gibt auch, ja, das war vielleicht jetzt nicht, ich glaube, das ist ein Text, ich kann den wirklich empfehlen, den Text.
Da fehlt aber noch die Musik von Hans Zimmer jetzt.
Ja, der erschließt sich erst in seiner Gänze, ja, da ist es schwer, was rauszuzitieren. Und zum Abschluss vielleicht noch der Spiegel, der hat das Ganze vielleicht so ein bisschen in der Analogie zu deiner Sichtweise nicht so gut gefunden. Die schreiben, Stocker und Winter waren zwei Figuren mit literarischer Tiefe und emotionaler Authentizität, gespielt von zwei Bühnenschauspielern mit beinahe schmerzhafter Präsenz. Das geht jetzt zurück auf die erste Staffel. Die zweite Staffel macht aus ihnen zwei Figuren eines sich ausdehnenden Serienuniversums, die sich nur noch entwickeln, um dieses Universum in Gang zu halten. Glaubwürdig ist daran nichts mehr, berührend erst recht nicht. Also der Spiegel hat es ein bisschen verrissen, kann man sagen.
Der Spiegel also hat mir ja schon. Spiegel schreibt immer das Gegenteil von allen anderen.
Genau, aber dieses Mal bist du ja zumindest in Teilen.
Ja, ich bin so mittig, glaube ich, ne?
Mittig. Also ja. Ich fand's berührend, großartig.
Ich finde es total berührend. Also die Kritik nehme ich auf jeden Fall, kann ich nicht unterstreichen.
Und Julia Jentsch, sowieso für mich eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ja. Nikolas Ovtcharek genauso. Ja. Ich habe echt ein bisschen gedacht, weil die Serie nimmt sich sehr viel Zeit am Anfang, vielleicht auch aus den genannten Gründen. Traumatisierte Ermittlerin, halbtoter Ermittler. Je mehr sie reinkommen in die Serie in der zweiten Hälfte, desto mehr Schauspiel und Figuren findet da auch statt. Ja. Und am Ende habe ich gedacht, geil, dass die beiden das wieder gemacht haben, weil sie haben es wieder super gemacht.
Haben sie super gemacht, ja. Wir können jetzt auch, ich versuche jetzt mal so den Gerhard Delling-Übergang, so apropos.
Also von Pamela Anderson zur Wannsee-Konferenz wäre mir nichts eingefallen. Nee, vielleicht fällt dir ja von der Pass was zur Wannsee-Konferenz
ein. Wir haben von dieser unglaublichen Ästhetik der Kameraführung und dieser Inszenierung der Düsternis gesprochen, die bei der Wannsee-Konferenz, die kürzlich im ZDF angelaufen ist und jetzt weiterhin in der Mediathek zu sehen ist.
Ja. Nicht angelaufen, sie ist gelaufen.
Sie ist gelaufen, war ja nur ein Film.
90-minütiges Fernsehspiel. Ja.
Da ist das Interessante daran, dass die Kameraführung und die Ästhetik extrem starr und nüchtern ist. Das heißt, gefilmt wird dort die berühmte Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1938. 42, als die Spitzen aus SS, NSDAP und Ministerialbürokratie in Deutschland, im Deutschen Reich, darüber entschieden haben, wie man die Endlösung der sogenannten Judenfrage möglichst reibungslos und effizient vorantreiben könnte, um am Ende 11 Millionen europäische Juden umzubringen. Und Matti Geschonek hat daraus eine Art Kammerspiel gemacht, das, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich am Originalschauplatz. Sie ist ja.
Das sieht so echt aus.
Ja, ja, ich glaube, das muss eigentlich
diese Wannsee-Villa
sein. Die ist frei zugänglich, aber das ist wahrscheinlich einfach ein Drehort, ist eine Gedenkstätte. Und da der Regisseur Matti Geschonek versammelt nach dem Drehbuch von einem Magnus Wattroth.
Ja, das ist sein fester Partner, mit dem er schon x Krimis gemacht hat.
Ja.
In diesem, die auch immer so durch so eine Klarheit und Nüchternheit, fast durch so eine chirurgische Präzision der Geschichten, des Geschichtenerzählens auffallen.
Das trifft's genau. Also die versammeln diese 15 Funktionsträger des Nationalsozialismus, also des Regimes, in dieser Villa, wo die an diesem Wintermorgen exakt 90 Minuten darüber debattiert haben, wie man halt den Holocaust oder die Shoah, wie man heute häufiger sagt, am besten organisiert. Und das filmt er in einer Sachlichkeit, in einer emotionalen Unberührtheit auch, auf diese Debatten der Leute, die alle schriftlich festgehalten worden sind. Also das meiste davon ist überliefert durch das Protokoll, das Adolf Eichmann, also dieser SS-Sturmbannführer, der das Ganze so organisiert hat, der hat diese Aufzeichnung hat er überliefert, beziehungsweise sind erhalten geblieben, und auf Basis dieser Konferenzmitschrift hat der Magnus Wattroth ein 90-minütiges Kammerspiel darüber gemacht. Und das ist in seiner Ereignislosigkeit, der Banalität des Bösen so ergreifend, dass du da wirklich 90 Minuten sitzt und hast die ganze Zeit ein Ziehen im Magen, kannst aber auch nicht aufhören. Es ist wie ein Autounfall, den du beiwohnst oder ein Atompilz oder sowas. Es ist so schrecklich und trotzdem kannst du dich nicht lösen und bleibst dabei. Also ich weiß, konntest du...
Also ich hatte tatsächlich, es hat mich interessiert, das zu gucken. Ich hatte mich dafür gemeldet bei uns im Laden und zu sagen, ich würde gerne die Kritik schreiben. Und ich hatte aber auch ein bisschen Angst vor dem Fernsehspiel, weil wer möchte schon über 90 Minuten dem Wortlaut, weil ich würde ja sagen, 90-95% der Sätze, die da fallen, sind eben aus diesem Protokoll. Oder leicht, weiß nicht, ob die Protokollsprache aber 1:1 das wiedergegeben hat.
Ja, die einzige Formenraum hat mitstenografiert.
Genau. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Protokoll, ein Wortlautprotokoll gewesen. Also möchte man 15 Nazis 90 Minuten dabei zuschauen, wie sie die Endlösung der Judenfrage, wie sie es ja genannt haben, als bürokratischen Akt organisieren. Und ich hatte ein bisschen Sorge. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich zugeguckt habe, hatte ich gedacht, ja, okay, das muss ich mir jetzt anhören. Aber je länger man das tut, wirst du da irgendwie reingesogen in diese merkwürdige, ja, in diese merkwürdige Sprache, in diese merkwürdige Ästhetik des Ganzen, die halt wirklich sehr, sehr spröde ist. Und ich finde, was dann immer eintritt ist, oder was bei mir eingeritten ist, dass man denkt, wow, das ist wirklich passiert. Diese Typen gab es wirklich, die haben das wirklich damals gesagt und die haben wirklich auf diese Art und Weise wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zusammengesessen. Und darüber entsteht so ein Frösteln und so dieses Gefühl, ich muss da irgendwie dabei bleiben.
Ja, und es gibt noch zwei weitere Gründe. Der eine ist, es war der 80. Jahrestag.
Ja.
Dieser Konferenz. Deswegen, Jahrestage sind ja immer ein guter Anlass, also ein beliebter Anlass.
Es gab ja sogar in Berlin, glaube ich, eine Vorführung mit Bundespräsident und ich hatte es in den Nachrichten gesehen. Ja. Also der Film hat sozusagen die ganz hohen Ehren bekommen, auch politisch.
Genau, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass der Schoß noch fruchtbar ist, in dem sowas entstanden ist. Also wir haben gerade eine Bewegung, Klammer auf Fuck AfD, Klammer zu, die genau sich dieser Sprache bemächtigt, die damals benutzt haben, in dem halt nicht ausgesprochen wird, wir wollen alle Juden und Jüdinnen in aller Welt töten, sondern die dann so Worte benutzen wie auskämmen und einwaggonieren und evakuieren und Problem im Osten und so weiter, die halt ihre klaren Ziele so ein bisschen, obwohl sie unter sich waren, verbrämt haben und aber gar nicht so verbrämt haben, weil sie sich dessen geschämt haben, sondern weil es einfach dieser bürokratische Duktus jener Zeit war, zu sagen, wir machen die größten Menschheitsverbrechen, aber wir grundieren die in einem bürokratischen und auch gesetzlich hinterlegten Prozess, der uns auf die Seite des Richtigen setzt. Also das, was wir tun, ist richtig. Und das ist diese Debatte, die diese 15 Leute da führen, ist eine, da schüttelt es einen die ganze Zeit, weil da so Figuren dabei sind, wie jetzt gucke ich mal gerade, wie der heißt. Reinhard Heydrich ist natürlich der Leiter des Ganzen, der das Ganze mit so einer leicht diabolischen Lässigkeit
gespielt von Philipp Hochmeier, der das, glaube ich, finde ich sehr, sehr gut gemacht.
Ne? Fabelhaft gemacht, sowas. Und es gibt aber eine Figur, die heißt zum Beispiel Wilhelm Stuckert, ein Innenstaatssekretär. Mhm. Der wird immer so, der wurde auch in einer ersten Verfilmung, die es davon in Deutschland gab, 1984, von einem Regisseur namens Heinz Schirk, wo Heydrich von Dietrich Mattausch gespielt wurde. Das war auch so eine, die war praktisch baugleich. War auch eine
Du hast anderthalb die Stunden alte lang. Verfilmung aus den 80ern gesehen.
Genau, die habe ich mir angeguckt. Mhm. Die ist sehr ähnlich, sehr kammerspielartig. Die Leute werden aber noch ein bisschen brutaler dargestellt. Die lachen sehr viel öfter. Ja. Ist so ein bisschen kehliger, so ein bisschen Wirtshaus, also stammtischartiger. Mhm. Hier sind die sehr, sehr, sehr reserviert. Und die Figur des Wilhelm Stuckert, gespielt von Godehard Gieser, ist so einer, der scheinbar immer dagegen argumentiert und sagt so, hey Leute, das können wir doch so nicht machen und wir können doch nicht so und so viele Juden umbringen und es ist doch, was ist denn mit den Halb- und Vierteljuden und so?
Was ist mit denen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, die Reichsjuden und so, ne? Da werden aber sich ziemlich viele Leute ärgern, wenn die auf einmal oder werden sagen, wo sind die denn und so, ne? Also er stellt solche Fragen.
Ja, aber er stellt die aus einem rein sachlichen, prozesshaften Aspekt heraus. Also es geht mir überhaupt nicht die Bohne um die Menschen, die er da umbringt. Der würde wahrscheinlich selbst jedem jüdischen Kind bedingungslos ins Gesicht schießen, wenn er dazu die Traute gehabt hätte. Aber dem geht es einzig und allein um die Ordnungshaftigkeit, um die Regelhaftigkeit und um die Gesetzmäßigkeit der Prozesse. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied zu den zwei anderen Verfilmungen, die es lange gab. Es gab noch eine von und mit Kenneth Branagh von 2001. Ich weiß nicht, ob er von
Conspiracy, ist, aber, ja, das war von ja. Branagh. Und er hat auch tatsächlich einen Emmy gekriegt als bester Hauptdarsteller in einer Limited Series. Und ich habe die auch nicht gesehen. Allerdings habe ich gelesen, es gibt auch einen großen Spiegelartikel über diese Neuverfilmung von Wannsee und ob man sowas machen kann und so weiter, dass der da wohl so dieses, ja, so, es ist sehr viel emotionaler wohl diese, war das eine HBO oder BBC-Verfilmung?
Ich glaube, es war BBC. Ja. So. Aber tatsächlich, die haben diese Leute sehr vermenschlicht.
Ja, genau. Da drin. Und das wurde da kritisiert und deswegen hat der Autor im Spiegel auch geschrieben, er findet diese neue von Geschon Quadroth eigentlich sehr, sehr gut, weil die sehr nüchtern ist. Mhm. Und trotzdem wird diese Nüchternheit ja gebrochen durch diese Figuren, wie du jetzt zum Beispiel die Godehard Giese-Figur oder auch die von Thomas Leubel, der ja sonst immer den Mörder spielt. Mhm. Irgendwie, wenn Thomas Leubel auftritt, ihr könnt ihn ja mal googeln, dann wisst ihr, wen ich meine. Dann, ach so, im Krimi Thomas Leubel, ähnlich wie Sascha Gerschak.
Ja, ja.
Wenn die beiden auftreten, das schreibe ich auch gerne mal in Texten, dann weiß man eigentlich meistens schon vorher, wer der Mörder ist.
Alexander Jovanovic.
Und ich sag mir immer, wenn ich wieder einen Krimi sehe, wo einer von den beiden mitspielt und es ist ein Whodunit, und ich sage so, ah nee, aber diesmal ist er nicht der Mörder. Und am Ende ist er dann doch wieder der Mörder. Aber dieser Thomas Leubel, guter Schauspieler, spielt Friedrich Wilhelm Kritzinger, Ministerialdirektor in der Reichskanzlei. Und der macht sich zum Beispiel sichtlich bewegt im kleinen Kreis darüber Gedanken, wie an der Endlösung beteiligte deutsche Soldaten auf diese Massentötungen reagieren können, ja. Ob die nicht traumatisiert daraus hervorgehen. Also man denkt so, ach, das ist ein richtig empathischer, sensibler Kerl. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit diese Passagen, das sind ja dann noch so 2-3 Smalltalk-Szenen, wo die dann eine Pause machen oder nach der Konferenz, ja. Wo sie nochmal so zusammenstehen. Ich weiß nicht, wie verbürgt diese Szenen sind, aber ich finde sie in diesem spröden, also klinisch präzisen Machwerk eigentlich nochmal eine recht interessante Facette, wenn man sagt, da kommt Menschlichkeit auf, aber eben aus den völlig falschen Gründen und völlig verbrämt letztendlich,
ja.
Wie du schon richtig sagst, letztendlich geht es nur um die Sache und die Tötung, diese Massentötung der Juden, die wird von keinem dieser Anwesenden irgendwie in Frage gestellt. Nee.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, also ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Dokumente, die der Paul Mommerz, der diese 84er-Version damals geschrieben hatte.
Das und Theaterstück, auf dem diese alte Verfilmung aus den 80ern beruht und der auch jetzt wieder genamedroppt wird bei der Neuverfilmung, der Mann lebt noch, ich glaube, der ist ungefähr 90.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob er tatsächlich beteiligt
war. Ich glaube, der hat so ein bisschen
supervised. Oder ob er einfach nur so, ja.
Der war, also er war beteiligt, so, deswegen wird er auch genannt. Bei Crew United und sowas wird er genannt. Ich weiß nicht, wie intensiv vielleicht auch einfach in der Verwaltung seines eigenen Werkes. Und da, was ich da gelesen habe, ist, dass sie noch so andere Notizen, Gesprächsnotizen, überlieferte Notizen aus den Ministerien und so weiter, dass sie die noch zu Rate gezogen haben über dieses Protokoll hinaus von dem Eichmann. Und ist tatsächlich so, das ist auch nicht drüber, also so, sie versuchen da auch nicht, die Leute dann diabolischer zu zeichnen, als sie sind oder netter zu zeichnen, als sie sind. Also es gibt so eine Abschlussszene mit diesem Kritzinger, oder wie hieß er?
Ja, hab ich schon wieder vergessen. Ja,
okay, wie der Leubel den halt spielt, da ist die Konferenz vorbei, sie stehen draußen vor der Tür, er steht am Wagen und dann sagt er irgendwie so, ich muss jetzt übrigens noch schnell ich fahre weiter zur nächsten Konferenz, ich muss zur Neuorganisation des Postwesens im Deutschen Reich oder sowas. Und er sagt irgendwie so, ja. Fabian Busch als so ein Braunhelm, so ein NSDAP-Funktionär, sagt halt so, oh, Sie haben ja Konditionen. Und darauf sagt er so, ja, man muss Opfer bringen. Und das ist so, wenn man das hört, so sein, das Opfer, von dem er gerade spricht, ist, dass er noch eine Stunde Konferenz hinten dranhängen muss an dieses nette Frühstück da mit Seeblick, nachdem sie vorher beschlossen haben, 11 Millionen Menschen umzubringen.
Übrigens, ich glaube, 7 von den 15 oder 8 hatten einen Doktortitel.
Also ja.
Es waren durchaus gebildete Menschen, die da zusammen saßen.
Viele Juristen dabei und sowas. Ja. Aber was auch noch viel, viel interessanter ist, ist, dass ein einziger davon wurde vom Nürnberger Tribunal hingerichtet. Ein einziger davon, das ist ein Eberhard Schöngard, ein NSS-Obersturmbannführer aus Litauen, glaube ich, also der in Litauen gewütet hat, gespielt von Maximilian Brückner.
Ah ja.
Von diesen 15 wurde einer hingerichtet, später natürlich noch Eichmann nach dem Prozess in Jerusalem. Einige haben sich während der Prozessphase das Leben genommen, ist also nicht sicher, was aus denen geworden wäre. Aber einige sind auch, ich kann jetzt die Namen nicht nennen, das sind auch nicht so, das war ja nicht die erste Riege der... Ja,
das war also die Verwaltungsebene.
Genau, die Verwaltungsebene.
Die sich da getroffen hat.
Einer hat mitgearbeitet an den ersten Gesetzgebungsprozessen der Regierung Adenauer, da war er beteiligt als Berater. Einer ist 1987 gestorben, in völliger unbehelligtem Wohlstand. So. Also das heißt, das, was die deutsche Aufarbeitung dieser Verbrechen betrifft, sind das auch so Paradebeispiele darüber, was für eine Atmosphäre in Deutschland danach geherrscht hat. Ja. Dass die Opfer des Nationalsozialismus massiv drangsaliert und alle ihre Rechte weiterhin beraubt blieben und nicht entschädigt wurden, während die Täter, und die das Ganze verantwortet haben, eigentlich ganz gut durch die Politik jener Partei gerutscht sind, die danach dann die meisten Bundesregierungen gestellt hat, die letzte unter Angela Merkel zuletzt sowas. Das sagt sehr viel. Und deswegen ist dieser Film auch so interessant zu sehen, so, du kannst die größte Scheiße bauen in Deutschland, wenn du sie von rechts machst, kannst du immer noch ganz gut durch dieses System rutschen.
Was mich auch gewundert hat, war die Einschaltquoten. Also das hat sie ja in der linearen Ausstrahlung, da kommen ja bestimmt nochmal viele, viele Millionen, selbst vom ZDF dazu, die sich das jetzt wie vielleicht ihr nach unserem Tipp hier, weil wir können das wirklich sehr empfehlen, das muss man sich einfach mal antun. Und wenn man sich's antut, ist es dann auch richtig gut. Aber linear haben das 5,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer geschaut. Hat mich überrascht, die Zahl. Dich auch? Oder? Weil das ist ja wirklich spröde von der Machart.
Im ja. Ja, das Thema kickt halt, ne? Also das ist dieser Hitler-Thrill, der hört halt nicht immer noch nicht auf. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass sich die Generation Z wieder stärker mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt als die Generation Y zuletzt. Also dass die Beschäftigung mit diesem Thema ist eben auch durch die Klammer auf Fuck AfD-Partei im Bundestag. Ist die wieder gestiegen, also so diese Awareness, was hier gerade läuft und was daraus werden konnte und was mal daraus geworden ist, bringt die Leute dazu, sich immer und immer wieder aufs Neue für dieses Thema zu interessieren. Und ich finde, dass die Wannsee-Konferenz da genau das Richtige gemacht hat, um dieses Bedürfnis weiterhin so mit Fakten zu grundieren. Ja. Nämlich in aller Sachlichkeit ohne Schaum vom Mund zu zeigen, wie es damals war und wie es damals weiterging. Und deswegen hat das, finde ich's gar nicht so überraschend, und aber trotzdem toll, dass es so viele Leute geguckt haben, und auch wichtig, dass es die Leute, die uns jetzt zuhören, in der ZDF-Mediathek anschauen. Es ist wirklich sehenswert.
Genau, und damit sind wir am Ende von unserem ersten Podcast und dann nahm auch einen noch. Ihr könnt natürlich auch noch unseren alten Podcast, wenn wir vielleicht hier und da auf Themen zu sprechen kommen, nach dem Motto, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet oder das kennen wir daher, das wird man auch bis auf Weiteres noch unter die Fernsehkritik der Podcast nachhören können. Wir kommen wieder ungefähr in 14 Tagen, also wahrscheinlich dann auch wieder zum Wochenende hin, auch mit vielleicht wieder drei Themen, das ist zumindest so unser Ziel. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf eurer Abspielstation, von Spotify, Apple Podcast, was ihr auch nutzt. Und wir sind ja werbe- und sponsorenfrei. Und für uns wäre es einfach toll, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar, eine kleine Beurteilung, kleine Anregungen dort bei eurer Abschiedsstation hinterlasst, weil das sorgt für ein bisschen Aufmerksamkeit und die können wir gebrauchen, damit wir die ganze Vorbereitung, die Organisation, die hier in den Podcast reinfließt, auch weiter stemmen können.
Die Liebe, die genau. Hingabe, die Leidenschaft.
Darum geht's. Und damit sagen wir Tschüss für heute und bis in 14 Tagen mit drei Empfehlungen, die Adieu. Wir heute geliefert haben.
Macht's gut, vielen Dank
fürs Zuhören. Haben wir auch nicht immer. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.